Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Namibia, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden viele von Ihnen eher als Land in Südafrika mit einer großartigen Natur kennen, als ein verlockendes Reiseziel. Dass Namibia einmal eine deutsche Kolonie war und Deutsch-Südwestafrika hieß, in der ungeheuerliche Verbrechen von der deutschen Kolonialmacht verübt worden sind, spielt hierzulande im öffentlichen Bewusstsein kaum eine Rolle. Aber vor ein paar Wochen ließ eine Meldung aufhorchen: Namibia und Deutschland legten ein Versöhnungsabkommen vor. Nach rund 6-jährigen Verhandlungen gab es jetzt ein Ergebnis. Deutschland erkennt die Kolonialverbrechen an den Herero und Nama zwischen 1904 und 1908 als Völkermord an und will über einen Zeitraum von 30 Jahren 1,1 Milliarden Euro Aufbauhilfe an Namibia zahlen. Also, Ende gut, alles gut. Herero und Nama sind nicht einverstanden, die Damara, die ebenfalls unter den Deutschen zu leiden hatten, auch nicht. Sie werden im Abkommen gar nicht erwähnt. Kompliziert also das Thema, die Verhandlungen, die Interessenlagen. Mit einigen Aspekten wollen wir uns in dieser blauen Stunde beschäftigen und haben eine Wiesbadenerin eingeladen, die oft in Namibia war und dort geforscht hat, die Ethnologin Dr. Jutta McConnell. Guten Abend, Jutta.
Guten Abend, Jutta.
Du hast in einem Alter, in dem andere schon so langsam beginnen, an die Frührente zu denken, beschlossen zu studieren. Du warst 55 Jahre alt und hattest schon ein Studium hinter dir, nämlich Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft. Und dann also Ethnologie. Die Frage liegt nahe, was hat dich dazu veranlasst?
Ja, ich muss sagen, ich war viel im Ausland auf Reisen, in Amerika, in Afrika, und ich habe in der Politik gearbeitet. Und wenn ich in diese Länder gereist bin, war ich immer daran interessiert, wie die Menschen, die dort so als Ureinwohner gelten, heute angenommen werden, wie ihr Leben heute ist. Und dann, während meiner Arbeit im Rathaus, habe ich überlegt, was mache ich nochmal danach, nach der Arbeit. Und ich wollte schon immer Ethnologie studieren, weil ich diese fremden Kulturen eben in dem Zusammenhang mit der politischen Arbeit interessant finde. Ich habe auch zum Beispiel damals einen Förderverein Beit Ber gegründet. Also mich hat die Geschichte in Israel, die deutsche Geschichte interessiert, im Zusammenhang mit den fremden Ländern, die ich auch bereist
habe. Und wie bist du denn auf Namibia gekommen?
Auf Namibia eigentlich sehr einfach. Ich war ja Referentin der Stadtkämmerin von Wiesbaden, voll berufstätig, und habe mit ihr abgesprochen, ob sie was dagegen hätte, dass ich nochmal studiere. Und dann sagte sie, wenn du deine Arbeit machst, ist das alles okay. Ich habe aber mit ihr auch die Zeit abgestimmt. Und dann habe ich mich für Mainz entschieden, weil das halt das Nächste war. Und Mainz hat ein Institut für Ethnologie in Afrika-Studien. Und dann interessierte mich Feldforschung. Ich war eine der Ersten, die damals auch die Feldforschung machten, bevor Professor Bierschenk kam. Und für Namibia interessierte ich mich, weil ich sagte, frühere Kolonie, deutsche Kolonie. Jetzt möchte ich doch mal gerne wissen, was in Namibia heute geschieht mit den Menschen, die dort leben, wie die sich in den modernen Staat eingeben. Und dann habe ich mich entschieden für die erste Hauptstadt von Deutsch-Südwestafrika. Ich wollte mal wissen, was ist aus diesem Ort geworden, Otjingbinkwe. Ich weiß nur, als ich zurückkam von meiner ersten Feldforschung, da hat Professor Bierschenk in Mainz gesagt, ich glaube, den Namen müssen wir uns merken, Otjingbinkwe. Otjingbinkwe war tatsächlich die erste Hauptstadt Deutsch-Südwestafrikas, was heute Namibia ist.
Also du hast dich nicht interessiert jetzt für Herero und Nama, sondern für die Hauptstadt Otjingbinkwe.
Ja, ich habe mich für die Hauptstadt, ich habe mich natürlich nicht für die Hauptstadt, sondern ich habe mich für ein Thema interessiert. Ich habe mich schon für die Ethnien, ich wusste noch gar nicht, welche Ethnien es in Namibia gibt. Ja? So wenig ist das ja auch hier bekannt gewesen. Ich habe mich nur interessiert, ich wollte ein Thema machen für meine Magisterarbeit, was mit diesen ethnischen Lebensweisen zu tun hat. Und ich hatte mich damals sogar, das erste Thema war eine Landreform, eine kommunale Landreform in Namibia. Das heißt, in den kommunalen Gebieten lebt die ethnische Bevölkerung. Und die Landnahme aus der Kolonialzeit und die heutige Landverteilung, das ist ein großes Thema, das ist ein politisches Thema in Namibia bis heute. Ja? Und ich wollte dazu forschen und habe mir Otsching-Binkwa ausgesucht, ohne dass ich wusste, welche Ethnie dort lebt.
Und dann hast du festgestellt, da leben die Damara.
Da leben Damara und Herero. Da leben beide Ethnien. Ja? Und ich bin auch durch einen Herero dort eingeführt worden, als ich nach Windhoek, ich bin auf nach Windhoek, habe gesagt, ich will nach Otsching-Binkwa. Ich wusste überhaupt noch nicht, wie ich nach Otsching-Binkwa kam und habe dann durch Zufall und habe ich insistiert, wo kenne ich hier, wie komme ich nach Otsching-Binkwa?
Und dann also die Damara. Wie lief denn die Kontaktaufnahme?
Die Kontaktaufnahme zu Damara lief bei einem Kulturfest. Das heißt, ich bin also nach Otsching-Binkwa. Das mache ich jedes Mal, das mache ich bis heute noch so und sage, ja, ich bin fremd, ich bin weiß, ich muss vorgestellt werden. Bei der ersten Besuch in Otsching-Binkwa hatte ich ganz sehr großes Glück, weil mich ein Herero, der früher Priester in Otsching-Binkwa war und der damals so etwas wie Landrat, politischer Landrat und stellvertretender Minister für Gesundheit und Soziales in Windhoek war, der hatte mich zu einem Gespräch eingeladen in sein Ministerium. Und ein Herero, und der kam rein, ehemaliger Priester, und kam schon gleich mit "How sister, how are you?" und so weiter und hat mich sofort eingeladen zu einem Gemeindetreffen, als ich gesagt habe, was ich möchte, in Otsching-Binkwa. Und er sagte dann nur zu mir, also das war am 6. Juni 1998 um 10 Uhr morgens, ob ich es schaffen würde, nach Otsching-Binkwa zu kommen. Da habe ich gesagt, ja, ich schaff's. Bring dein Essen mit, bring Food mit und dein Trinken mit und ich sorge für eine Unterkunft. Und dann habe ich mir überlegt, wie kommst du jetzt nach Otsching-Binkwa? Und dann habe ich mich informiert und ich habe auch über einen Bekannten, Peter von Seck, der eine Farm in Namibia hatte, der hat mir jemand eine andere Farm empfohlen, die nicht sehr weit liegt. Und da habe ich gefragt, kann ich bei euch übernachten? Wie lange fährt man von euch nach Otsching-Binkwa? Ich hatte damals einen Golf mir geliehen. Also ich habe erstmal fahren gelernt, Sandpads fahren gelernt und Gravel Roads und habe das auch gemacht. Und dann habe ich bei denen übernachtet und habe mir mein Essen, meine Getränke, alles mitgenommen und bin dann runter am 6. Juni um 9 Uhr abgefahren, damit ich um 10 Uhr da bin bei der Gemeindetreffen. Und dann auf dem Weg dorthin wollten mitfahren. Ja, natürlich, fährt ein Auto runter und ich dachte, oh Gott, ich nehme doch keinen mit. Ich, weiße Frau, nehme keinen mit. Und dann kam ich auf die Idee, ich nehme mal nur alte Leute mit. Und dann habe ich meinen Wagen vollgepackt mit alten Leuten. Und diese alten Leute wollten alle zu dem Gemeindetreffen. Und da hatte ich eigentlich schon einen Punkt. Und auf dem Gemeindetreffen hat mich der Landrat der Gemeinde vorgestellt. Und diese Gemeindetreffen ich fand das so toll, hat mich so fasziniert. Das war wie eine Stadtverordnetenversammlung, nur in einem Dorf. Auch auf Rängen saßen sie. Es ging sehr demokratisch zu. Es wurde zuerst, und das ist ja, in Namibia ist die Staatssprache Englisch, aber die anderen, die ethnischen Sprachen werden immer noch gesprochen, die werden auch in der Schule unterrichtet. Da das jetzt nur das in Otsching-Binkwa Damara und Herero waren und viele Alte noch Afrikaans sprechen, die Stadtverordnetenversammlung sozusagen fängt erstmal mit einem Gebet an. Ein Alter, der Älteste in der ganzen Gemeinde, spricht ein Gebet. Und dann wird alles übersetzt. Erst der Landrat in Englisch, dann wird es übersetzt in Afrikaans, in Herero und Damara. Und diese Versammlungen, die dauern den ganzen Tag und die Leute gehen noch nicht mal raus zum Essen oder Trinken.
Und wie bist du eingeführt worden? Wie hat er dich vorgestellt?
Er hat mich vorgestellt als mit meinem Namen und dass ich hier dass ich willkommen sei von seiner Seite und dass ich die Leute fragen werde, dass ich die Leute besuchen werde und dass ich einiges wissen möchte. Das werde ich denen dann schon sagen. Also ich würde mich ja dann schon bei ihnen vorstellen. Und er hat mich dann untergebracht bei einer Mitarbeiterin, hat gesagt, bei der kannst du auch übernachten. Und die Übernachtung war in einem alten, verfallenen Kolonialhaus. Ich auf einer Matratze, sie auf dem Bett, ein Kühlschrank und ein kaputter Stuhl da drin. Und diese Frau ist heute meine Namibian Daughter, ihre Tochter ist meine Namibian Enkelin. Und wir haben ein gutes Verhältnis.
Wie haben denn die Leute nun auf dich reagiert? Fanden die dich nicht ziemlich exotisch? Eine weiße Frau, eine Forscherin, was will die eigentlich?
Nein, die sind schon sehr vorsichtig, aber sie waren sehr offen. Erstens mal, ich meine, ich habe einen Vorteil, dass ich in meinem Alter die Afrikaner haben sehr viel Respekt vorm Alter. Und in meinem Alter werde ich eigentlich schon mal respektiert. Und ich bewege mich auch vorsichtig auf die Leute zu. Ja? Und ich bringe dann was zu essen mit. Ich bringe Tabak mit oder Brot mit und dann unterhalten wir uns. Und dann auch die Fragen, die ich stelle, ich meine, das mache ich schon, muss man schon etwas vorsichtig machen. Aber ich meine, sie sind ja noch gewöhnt, sie sind ja die Weißen gewöhnt. Ich bin ja nicht so exotisch.
Ja, aber sie könnten auch Animositäten gegen dich haben. Also eine Deutsche, was will die
überhaupt? Ja, nein, im Gegenteil, eigentlich, man erwartet immer von Deutschland.
Also Ressentiments.
Ja, Ressentiments habe ich überhaupt keine erfahren, sondern eigentlich immer eine sehr gute Aufnahme. Es gab auch nachher später bei anderen Berichten natürlich, das muss man auch bei der Feldforschung, die Feldforschung lebt ja von Interviews und dem Miteinander. Feldforschung heißt ja, du lebst ja dort mit den Leuten und du solltest auch zu Gottesdiensten gehen, du gehst zu Kulturfesten, du wirst bei Beerdigungen und Hochzeiten eingeladen und das musst du einfach, das machst du auch mit. Und ich frage natürlich auch immer...
Das schafft dann Vertrauen.
Das schafft großes Vertrauen, großes Vertrauen.
Von deiner Forschung hören wir gleich. Jetzt begeben wir uns erstmal musikalisch in die Region, die du erforscht hast, und hören den Song Bafane der Gruppe People's Choice. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und der Ethnologin Jutta McConnell, die über die Damara in Namibia geforscht hat. Jutta, du hast Feldforschung betrieben, du hast gerade schon uns etwas davon erzählt. Jetzt möchten wir mehr hören. Also nochmal zusammengefasst, du hast 6 Monate bei den Damara gelebt.
Zum ersten Mal.
Und später bist immer wieder hingekommen.
Ja.
Nur das war das erste Mal, dass du da 6 Monate verbracht hast.
Ja, aber ich habe sie nicht an einem Stück, ich bin auch am Wochenende weg. Ja, oder mal zwischendurch weg. Ich habe auch eine Feldforschung jetzt betrieben. Also beim ersten Mal war das jetzt nur in Otjingbingwe, später hatte ich noch andere Regionen mir dazugenommen, das war aber themaabhängig.
Jetzt sollten wir natürlich mal etwas wissen über die Damara. Wer sind die, wie viele sind das?
Also die Damara gehören auch zu einer Minderheitenbevölkerung von Namibia mit etwa 3% von jetzt 2,5 Millionen Einwohnern. Als ich 1998 nach Namibia bin, waren das 1,4 Millionen. Also so schnell ist die Steigerung. Damara ist, die Frage ist berechtigt. Damara ist eine kleine Ethnie. Das heißt sogar, man sagt, die Vergangenheit liegt eigentlich in der gemeinsamen Sprache. Und auf der haben sie auch eine gemeinsame Kultur aufgebaut. Also Damara werden heute mit den San zusammen als Erstbewohner Namibias bezeichnet. Sie kamen als erste in diese Region und Linguisten haben eigentlich erforscht, woher sie kamen. Und die Damara sprechen wie San und Nama auch eine Sprache, die Klicklaute hat, dieses Kökegewab. Und sie sollen aus Botswana gekommen sein.
Und sind vor allen Dingen, was uns auch interessiert eben heute, Bauern, haben Landwirtschaft oder wovon leben sie?
Sie leben sie sind Kleinviehhalter. Sie waren auch immer Kleinviehhalter. Sie waren eigentlich Jäger und Sammler und sind dann zu Kleinviehhaltern geworden. Und nomadisierende Jäger und Sammler.
Ich habe gelesen, dass sie auch Schmiede gewesen sind.
Das ist das, sie waren Schmiede, das ist eine Geschichte, die besagt, warum sie auch in Abhängigkeiten, in Arbeitsverhältnissen mit anderen Ethnien traten, was durch die Missionare fälschlicherweise als Sklaverei bezeichnet wurde. Da gibt es halt diesen Missionar Vetter, der sehr viel über sie geforscht hat und sie als Sklaven von Herero und anderen bezeichnet hat, weil sie in abhängigen Arbeitsverhältnissen waren. Aber sie waren im Grunde als Schmiede, waren sie in diesen Arbeitsverhältnissen, weil Herero waren Großviehhalter. Und sie haben sich eigentlich ihr Geld auch mit Tabakanbau früher verdient und mit dann die Kleintierhaltung später dazu. Die Kleintierhaltung diente im Grunde nur ihrer Ernährung, während bei Herero die Tierhaltung schon eine Kultur ist. Und diese Abhängigkeit, das ist diese Arbeitsabhängigkeit der Damara, hat sie dann auch quasi prädestiniert für Arbeitsverhältnisse bei den Weißen. Sie waren immer irgendwie die dienende Ethnie.
Und wie muss man sich die Gesellschaft heute vorstellen? Gibt es da einen Mittelstand? Sind die Damara in ihrer Region geblieben oder sind die weggegangen? Haben die studiert? Was haben die gute Ausbildungen?
Ich glaube, das würde ich jetzt sagen, das sind Dammerer ähnlich wie Herero. Dammerer sind, ich kenne gut ausgebildete Dammerer, auch in den Ministerien. Und der heutige Präsident Geingob ist ein Dammerer, ja? Der kommt aus der Ethnie der Dammerer. Und die Ausbildung würde ich jetzt mal gleichsetzen wie bei allen anderen Ethnien, bei Herero und Nama auch. Sie waren bei deutschen Siedlern angestellt und im Widerstand, also sie durften ja auch früher keine Schule besuchen, sie wurden ausgebildet in Missionsschulen, aber nur damit sie soweit, also Herero, Nama, Dammerer. Also das waren eigentlich die drei, von denen auch immer die Siedler noch sprachen. Da gehörten die Dammerer schon dazu, aber sie waren einfach die Dienstleister mehr. Und die Ausbildung ging immer nur so weit, dass die Menschen entweder, dass sie die Sprache lernen konnten, dass sie dann Afrikaans oder Deutsch verstanden, damit, ja, Master, das machen wir. Und sie wurden auch zu Priestern erzogen, damit sie die Religion, das war ein Anliegen von den Missionaren. Zum Beispiel in Otjingbingwe gab es eine der ersten Schulen für junge Schwarze, um sie zu Priester zu erziehen, damit sie weiter missionieren können, damit sie die Religion weitertragen können. Deswegen ein Unterschied in der Bildung zwischen Dammerer, Herero und Nama würde ich jetzt nicht machen. Sie gehören zu den armen Leuten, genauso wie zum Mittelstand und sind auch reiche Leute.
Wir kommen jetzt zu deiner Forschung. Wie war denn dein Forschungsansatz? Welche Schwerpunkte hattest du dir vorgenommen?
Man kann das jetzt nicht als einen Forschungsansatz nehmen, weil ich zur Magisterarbeit geforscht habe und weil ich zur, sag mal, Einordnung der Dammerer in den Aufbau der Nation geforscht habe. Der Ansatz war eigentlich auch immer das, sag mal, das Politische, das Jetzt mit dem Früheren zu verbinden. Und so habe ich das in die kommunale Landreform. Wie sind kommunale Gebiete entstanden? Welche Rechte hatten die Leute damals? Die kommunalen Gebiete, das sind die ehemaligen Reservate und die Homelands. Das sind heute kommunale Gebiete, auf denen die Menschen leben. Die gibt es für Herero, die gibt es für Nama, die gibt es für Dammerer, die gibt es für San. Und in diesen Gebieten gehört Grund und Boden der Regierung, dem Staat. Und das ist so als Nachfolge von dem Apartheidsregime und wie das heute verhandelt wird. Und ich kam dann zu dem nächsten Forschungsansatz, wie identifizieren sich Ethnien heute, um mit dem Staat zu verhandeln, um überhaupt in einem modernen Staat zu leben, den mit aufzubauen. Ich meine, das ist die Unabhängigkeit und dann waren verschiedene Kulturen durch die Homelands und so weiter. Und wie werden die zusammengefasst? Und wie sehen die sich heute? Und habe ich ein Kulturfest in Otjingbingwe besucht und da sagte mir, ein Dammerer-Kulturfest war das zu der Zeit, und der sagte mir, ein Dammerer, wir müssen unsere Geschichte neu schreiben. Neu schreiben? Was heißt das? Ja, die Missionare haben da Fehler gemacht, die haben das falsch geschrieben und dafür steht immer dieser Missionar-Vetter, der uns als Sklaven bezeichnet hat und das waren wir nicht und das sind wir nicht und wir sind nicht die Dienstleister von Herero. Das ist immer noch heute so, dass die heute das Gefühl haben, Herero, manchmal die Dammerer haben das zu machen, die sollen das machen, die sollen die Zäune setzen, die sollen das machen. Und wir müssen die Geschichte neu schreiben. Ja, warum müssen sie die Geschichte neu schreiben? Sie erinnern sich, die Erinnerungskultur, und das wird eben ganz stark auf diesen Kulturfesten halt auch betrieben, mit Ritualen, mit Erzählungen, die können ja auch, die erzählen ja sehr viel, können wunderbar erzählen, um sich als eine Gruppe zu identifizieren, darzustellen, die auch dem Staat gegenüber, mit dem Staat verhandeln kann, und es geht um staatliche Ressourcen, sodass Dammerer sagen, wir sind Dammerer, wir wollen das Land. Heute haben die zum Beispiel, die haben auch eine Ancestral Land Commission gebildet. Und da gibt es ein, das heißt das Land, das früher den Ahnen gehörte, um zu zeigen, welches Land wir heute noch haben. Das machen Dammerer, Herero, alle Ethnien. So. Und mich hat halt diese politische interessiert, diese politische und gesellschaftliche Positionierung einer Ethnie in einem modernen Staat. Wie geht das? Und da habe ich mir die Dammerer ausgewählt, weil ich sie in Otjingbingwe kennengelernt habe, über diesen Zufall, wir schreiben unsere Geschichte neu.
Da die Blaue Stunde sich mit Kultur befasst, interessiert uns natürlich besonders, was sind Kulturfeste?
Also Kulturfeste finden immer statt, an einem Todestag oder Geburtstag eines Ahnen, eines Chiefs, eines früheren ehrenwürdigen Chiefs. So. Und diese Kulturfeste, die Leute kommen zusammen und sie erzählen und sie schreiben ihre Geschichte nochmal. Also sie erzählen, und das heißt, sie erzählen, wie sie zusammengehören. Und das wird eigentlich, das ist eine Organisationsform, die die höchste Organisationsform eigentlich einer Erinnerungskultur. Und sie wird eben durch Rituale und Tänze und Musik, wird das sie eben nochmal verstärkt. Die kommen auch in ihren traditionellen Trachten. Sie dient im Grunde einer Identität von heute auch. Und nach der Unabhängigkeit, man sollte das nicht meinen, haben Kulturfeste zugenommen. Es sind immer mehr Kulturfeste, weil immer mehr Ethnien und kleine Gruppen, die Ethnien unterteilen sich auch in Subgruppen. Und die Subgruppen sind wieder die zugeordnet verschiedenen Gebieten, wo sie wohnen. Und sie möchten beim Staat in dieser Organisation anerkannt werden als Ethnie. Sie müssen Anträge stellen und da muss die Geschichte wird überprüft. Und weil die Geschichte überprüft wird, die ethnische Geschichte und Gewohnheitsrechte, werden solche Kulturfeste veranstaltet. Sie dienen eigentlich einem stärkeren Zugehörigkeitsgefühl.
Also seit der Unabhängigkeit, ja, die war 1990.
Ja. Ja.
Gib doch mal Beispiele bitte für die Rituale, die dort stattfinden.
Es wird getanzt. Es wird erzählt. Sie erzählen vom früheren Leben. Sie tanzen. Also erst kommt der Chief, der setzt sich hin, auch dieses Ritual. Er sitzt auf einem Thron. Er sitzt in seiner alten, traditionellen Pracht da. Dann kommen die Tanzgruppen, die jungen Tanzgruppen, die alten Tanzgruppen und verbeugen sich vor ihm. Also man erweist ihm die Ehre. Das ist, gehört auch wirklich dazu. Oder er wird auch dann in den ganzen Fest, das dauert 1-2 Tage, auch mal umgezogen von den Leuten und wieder in ein anderes traditionelles Gewand, was wieder bedeutet, dass er, was ich jetzt hingeht zu den Gräbern, die Ahnen ehrt, oder sie gehen alle zu den Gräbern und dann geben sie Steine auf die Gräber. Und das sind solche Rituale, die daran erinnern, dass wir auch schon vor der Kolonisation eine Ethnie waren, eine Kulturgesellschaft waren. Und dann die Kulturfeste bedeuten aber heute auch, es wird immer, ich sag mal, unter dem Mantel oder hinter dem Mantel von Kultur wird Politik gemacht. Und das ist das Wichtigste heute. Da werden Politiker eingeladen, die dann sprechen zu dem Thema, das diese Ethnie besonders interessiert, ob das die Landnahme ist. Und dazu muss man auch sagen, dass die Ethnien eine politische Loyalität zu bestimmten Parteien haben, weil diese Parteien in den Homelands gegründet wurden, in der Widerstandsbewegung. Also dass zum Beispiel Damara, deren Partei, die heißt heute noch, das ist die Damara-Partei, das ist die United Democratic Front of Namibia, die wurde gegründet im Homeland, ja, als Widerstandsbewegung, dann wurde sie Partei. Und wenn ich auf einem Kulturfest der Damara bin, auf dem Königsfest, das ist das höchste Kulturfest, da werden alle Damara eingeladen. Dann kommt der Damara-König, der war übrigens auch Präsident der UDF und Abgeordneter im Nationalparlament. Also da vermischt sich die Politik und die Kultur. Das heißt, mit der Kultur will man die Zusammengehörigkeit, wir gehören zur UDF, wir gehören zu den Damara und wir wollen politisch das durchsetzen. Und diese Rituale dienen eigentlich nur der Festigung einer Identität.
Die Missionare haben in Namibia ganze Arbeit geleistet. Die Mehrheit der Einwohner ist christlich. Haben sich bei den Damara ursprüngliche Kulte bewahrt?
Die haben sich bewahrt. Und zwar zum einen siehst du das auch in den traditionellen Gewändern bei Kulturfesten, dass der Häuptling dann einen Leopardenhut auf hat, um damit zu zeigen, dass er der Häuptling ist, auch in den traditionellen Gewändern, die auch gewechselt werden. Dann, was du nicht auf Kulturfesten jetzt siehst, ist das Zusammenkommen am Heiligen Feuer, das Heilige Feuer. Das ist immer an und an dem Heiligen Feuer werden die Kinder quasi erzogen, da wird den Kindern die Geschichten erzählt von den Ahnen und das Heilige Feuer darf nicht ausgehen. Das Heilige Feuer, da streiten sich Damara und Herero, von wem das eigentlich stammt, sie haben es beide. Dann ist auch der Ahnenkult, also die Gräber der Ahnen spielen eine große Rolle und der Ahnenkult spielt deshalb auch eine große Rolle. Das ist auch in den Forderungen der Herero und Damara an die Restitution von Gebeinen. Sie wollen die Gebeine ihrer Ahnen zurückhaben, damit sie bei ihnen in ihrem Ahnenland begraben werden können und mit die Begräbnisse und Hochzeiten sind rituelle Feiern über 3-4 Tage. Dann eine Sache, mit der ich auch schon dort konfrontiert wurde, ist die Hexerei, der Witch Doctor, die Hexerei. Das ist tatsächlich, und das wird immer mehr, je größer die Probleme werden, desto mehr glauben sie an Hexerei. Also ich kann sagen, von einer wirklich modernen jungen Frau, deren Onkel ist bei der Regierung beschäftigt und hatte sich für einen höheren Posten beworben und ist gestorben. Und es war ein zweiter Bewerber dabei. Und diese junge Frau hat gesagt, der andere hat ihn verhext, obwohl er an einem Magengeschwür gestorben ist oder einem Bauchspeicheldrüse oder irgendwas. Ja? Aber diese Verhexerei, dieser Glaube, der wird immer noch gemacht. Und der Witchdoktor ist einer der reichsten Menschen, weil wenn er als ein guter Witchdoktor ist, da kommen die Menschen von allen Seiten. Der hatte in einer Hütte, die er auf seinem Grundstück hat, das war seine Praxis, seine Witchdoktor-Praxis, hatte er auch ein Schild hängen, was er nimmt für Verhexen, auch für Heilen. Und hatte das also auch mit Namibian Dollar, hatte er das aus, wie wenn du jetzt zum Friseur gehst und da steht Haare färben, so und so viel. Ja. Fand ich ganz witzig.
Die Damara haben eine orale Tradition. Sie sind sehr gute Erzähler. Ja. Gibt es mittlerweile auch eine nennenswerte schriftliche Produktion?
Es gibt eine schriftliche Produktion. Sie sind Erzähler und da gibt es zum Beispiel auch im offiziellen Radio von Namibia gibt es immer eine Stunde der Damara. Und da wird die Geschichte erzählt. Ja? Und diese beiden, die das machen, die haben schriftlich auch schon was niedergelegt und haben das geschrieben und sind ich glaube, das war 2000, sind sie zu mir gekommen und haben gesagt, das haben sie geschrieben und das wollten sie mir geben. Das ist eine Geschichte. Dann, doch etwas ist noch, das ist sehr wichtig, das ist das niedergelegte, schriftlich niedergelegte Gewohnheitsrecht. Und dann das andere ist noch eins, es ist das einzige in Namibia von ein Lexikon der Kökuwap-Sprache. Das sind die Niederschriften. Von ihnen selber gibt es sonst wenig, ja.
Weil du gerade eben nochmal diese Klicksprache erwähnt hast.
Ich kann sie nicht.
Du kannst sie nicht?
Nein, ich kann. Ich wollte sie lernen.
Wollte ich dich nämlich gerade fragen. Ja. Die haben verschiedene Klicklaute, ja?
Die haben verschiedene Klicklaute, die...
Die können wir gar nicht reproduzieren.
Ich habe es versucht. Dann habe ich mir überlegt, dann hatten Kinder, haben so drüber gelacht auch, die wollten sie mir beibringen. Ja? Wenn ich sage Kai Ayos, das ist ohne Klick und heißt vielen Dank, das kann ich sagen. Oder ja, dass du, weil du den Klick, wenn du den falsch sprichst, hat das Wort eine andere Bedeutung.
Wird das ganz peinlich.
Es wird peinlich und du musst auch die Tonlage und ich bewundere das immer, das Klick geht in dem Wort unter. Du merkst gar nicht, dass sie klicken.
Ja. Das kriegen wir hier nicht hin.
Ich kann es nicht, aber ich habe das Lexikon und ich kann alles nachschauen.
Wir hören uns jetzt mal ein paar Sätze mit Klicks an. Anschließend einen Song mit dem namibischen Sänger Ras Shehama, der sich irgendwann dem Reggae zugewendet hat. Love Africa. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und bei uns geht es heute um Namibia und die Volksgruppe der Damara. Was die Herero und Nama unter der deutschen Kolonialmacht zu leiden hatten, ist bekannt, aber die Damara haben auch schreckliche Erfahrungen gemacht. Sind die Traumata bis heute vorhanden und spürbar?
Ja, absolut, ja. Und Damara haben in dem zentralen Kriegsgebiet gelebt, genau wie Herero und Nama. Da sie aber in kleinen Gruppen waren, sie sind eben nicht hierarchisch so wie Herero und Nama. Und es war so, dass sie Damara haben, sag mal, das ist noch so eine Geschichte, die ihnen anhängt, die Damara von Okombar, dort wo Leutwein war und wo Leutwein seinen Oberhäuptling gemacht hat.
Wer ist Leutwein?
Leutwein ist ein deutscher Gouverneur, der Vortrotter da war. Das war der Gouverneur Vortrotter in der Kolonie.
Und Trotter war derjenige,
den Appell zur Vernichtung von Herero und Nama ausgesprochen hat. Und darauf begründet sich ja heute auch der Völkermord. Aber Damara, ich sehe das, Damara haben auch, bis zu 2/3 ihrer Bevölkerung verloren in den Gräueltaten. Und das ganze Land ist auch Damara-Land. Und deswegen sage ich mal, die Heidi Wieczorek-Zoll hat ja in ihrer Rede 2004, als sie dieses Versöhnungsangebot an die Betroffenen, ich sage mal jetzt Betroffenen vom Krieg und den Gräueltaten betroffenen Ethnien machte, auch Damara erwähnt. Sie hat sie an Nama, Herero und Damara das Angebot. Sie sind genauso traumatisiert noch wie Herero. Sie haben sogar kurzfristig mal ein Genozidkomitee gegründet, aber da sie nicht diese, sagen wir, politische Führung haben wie Herero und Nama, sind sie nicht so in die Öffentlichkeit, vor allen Dingen nicht auch nicht ins deutsche Bewusstsein so gedrungen wie diese.
2018 hat es einen wichtigen Termin in Berlin gegeben, bei dem zahlreiche Gebeine, die von den Deutschen während der Kolonialzeit geraubt und zwecks Forschung nach Deutschland gebracht wurden, an eine Delegation aus Namibia zurückgegeben wurden. Jutta, du warst an diesem Tag dabei.
Das war der zweite Termin. Der erste Termin fand, glaube ich, schon ein Jahr vorher statt oder 2 Jahre.
Der ist schiefgegangen.
Der ist insofern schiefgegangen, weil er von der Bundesregierung wirklich nicht in der richtigen Würde durchgeführt wurde. Es war niemand von der Bundesregierung dabei. Es war sehr, sehr, soll man sagen, peinlich, noch wenig, also es war wirklich unwürdig. Und das 2018, das fand ich, es war eine sehr würdige Übergabe, aber die hat mich auch zum Schaudern nochmal gebracht, weil ich war ja eingeladen und konnte wirklich rein mit in diese Kirche. Und da waren die Schädel aufgebahrt, mir läuft es jetzt noch runter, die hatten Nummern auf der Stirn. Und da hast du sofort natürlich an Konzentrationslager gedacht und so weiter. Also ganz, ganz fürchterlich. Und dann kamen auch diese Geschichten, die Gebeine der Toten, die gefallen sind, die getötet wurden. Und dann wurden damals die Frauen gezwungen, mit Glasscherben und anderen Scherben die Haut und das ganze Fleisch von diesen Skeletten zu kratzen. Und dann, das war furchtbar. Ja, vor allen Dingen, das kommt dir wirklich, wenn du dann die nummerierten Schädel siehst. Aber es war eine sehr ehrwürdige, ich fand, Rückgabe. Ja.
Es liegen ja noch Tausende dieser Gebeine, Tausende oder Zehntausende, wie viel sind
ich
das,
weiß man nicht
genau.
Nicht.
Also auf jeden Fall eine große Menge.
Ja.
Gebeine liegen noch in Archiven, irgendwo.
Ja, Charité in Museen.
Museen, Charité.
Oder in Freiburg.
Die sollen auch zurückgegeben werden. Das wird sicher noch eine ganze Weile dauern, wie man das befürchten muss.
Ja.
Auf jeden Fall war das ein Anfang, der sehr gut angekommen ist bei den Namibiern.
Es war auch so, die Michelle Müntefering, die von der Bundesregierung auch dort, die hat wirklich das also sehr, sehr ehrwürdig gemacht, und sie ist ja auch dann mit den Gebeinen zurückgereist, und dann war nochmal eine ähnliche Feierstunde in Namibia.
Also das hat den Menschen in Namibia gut getan, als erster Schritt.
Ja, und da war noch Damara dabei. Und da hat auch der Damara, ein Damara gesprochen in Berlin.
Eine Frage dazu, weil wir uns ja sehr viel im Moment mit Restitution beschäftigen. Gibt es auch Kunstwerke, die von den Namibiern zurückgefordert werden? Oder sind das hauptsächlich die Gebeine?
Sie fordern Kunst. Das heißt, es ist ja eine Geschichte, ist ja erst zurückgegangen und gefordert worden. Das war die Witboi-Bibel und die Witboi-Peitsche. Das ist auch mal vor einem Jahr, glaube ich, durch die Presse gegangen. Das ist zurückgegeben worden. So viele Kunstwerke sind keine Benin-Ponzen oder so etwas in Namibia. Und damit, also weitere Forderungen, also ich glaube, es wird in erster Linie die Gebeine sein, weil auch die Rückgabe der Gebeine eine große Rolle spielt, weil es die Ahnen begraben werden müssen.
Das ist in der Kultur besonders wichtig, in allen Kulturen eigentlich.
Das ist in allen Kulturen wichtig, Das ist in allen Kulturen wichtig.
Wir hören gleich den Titel Don't Look Back von People's Choice. Aber vorher die Frage an dich, Jutta. Was bedeutet eine solche Aufforderung, nicht zurückzuschauen, im Kontext von Namibia?
Also man kann nicht zurückschauen. Das geht gar nicht. Ich bin ja froh. Also ich wundere mich zum einen, wie wenig es ist eine Aufarbeitung der Kolonialgeschichte auf alle Fälle notwendig. Es ist in unserer Geschichtsstunde nichts passiert. Früher, ich meine, auch der Holocaust wurde erst sehr spät, wurde er für uns in der Geschichtsstunde, war der ein Thema. Und man muss zurückschauen. Und Gott sei Dank, ich muss sagen, auch es gibt ja auch viele Museen, ob das jetzt in Hamburg ist, auch in Berlin ist oder in Freiburg ist, sie beschäftigen sich damit. Und das ist eine wichtige Sache, man kann es nicht unter den Tisch kehren. Ja?
Was ist denn übrigens in den Schulen los? Also wird in den Schulen heute Kolonialgeschichte gelehrt, weißt du das?
Nein,
weiß ich nicht. Ist dir davon was bekannt?
Nein, ist mir nicht bekannt. Ich glaube wenig. Ich würde jetzt mal Folgendes sagen. Gar nichts, so gut wie gar nichts. Ich habe ja eine Schulpartnerschaft mal gegründet mit hier der Heinrich-von-Kleist-Schule, mit einer Schule in Ockhambay. War toll, war toll. Es haben zwei Besuche stattgefunden, die Schüler von hier und Lehrer nach Ockhambay. Und auch, ich habe auch dafür gesorgt, über Spenden, auch Spenden hier aus der Politik, dass die Schüler und Lehrer von Ockhambay hierher kommen konnten. Und da hat man eigentlich gesehen, wie wenig in der Geschichte überhaupt bekannt ist, wie wenig den Kindern gelehrt wird. Die waren überrascht über das auf beiden Seiten.
Diese Schulpartnerschaften, gehen die noch weiter oder sind die eingestellt worden?
Es ist so, dass sie leider einschlafen, wenn nicht die entsprechende Lehrer, Lehrerin das weiter unterstützt. Es ist sehr viel Arbeit. Die Schüler und Schülerinnen müssen vorbereitet werden. Ich habe diese kleinen Workshops mitgemacht, wo die vorbereitet wurden, sehr, sehr gut vorbereitet. Und es ist auch in Namibia. Ich war jetzt in Namibia, die haben dort einen Baum gepflanzt, dann We Are Partners Forever und dann ist ein neuer Rektor da und dann habe ich gesagt, es besteht eine Schulpartnerschaft zwischen diesen Schulen. Dann wusste er gar nichts mehr davon. Dann sage ich, geben Sie mir bitte das Gästebuch von 2011 und dann zeige ich Ihnen, dass wir da waren. Ja, und deswegen meine ich jetzt noch, dass jetzt gerade was die Verhandlungen jetzt betrifft, es soll eine Versöhnungsstiftung gegründet werden und es müssen Schulpartnerschaften so unterstützt werden, dass sie auch in Namibia, dass die Schulen dort eine Unterstützung erhalten, eine finanzielle wie eine vorbereitende Unterstützung. Und darauf muss viel Wert gelegt werden. Und das ist für mich auch eigentlich, was Versöhnung betrifft, ich habe immer Verständigung braucht Begegnung. Dazu gehören diese Schulpartnerschaften auf alle Fälle und das muss ganz stark unterstützt werden.
Wir hören aber trotzdem jetzt Don't Look Back. Man weiß nicht, worauf Sie nicht zurückgucken wollen, die People's Choice.
Ich denke mal vielleicht auf die Apartheid oder auf die Vergangenheit und gehen. Ja, die Jugend guckt nach vorne, muss sie ja auch. Aber sie muss in Erinnerung behalten, was war.
2004 war die damalige Entwicklungshilfeministerin Heidemarie Wieczorek-Zoll am historischen Ort Waterberg in Namibia und bat 100 Jahre nach dem Befehl des Generals von Trotha, die Herero und Nama zu vernichten, um Vergebung. Im Anschluss daran bot sie Versöhnungsprojekte in Millionenhöhe an und daraus entwickelte sich ein namibisch-deutsches Initiativprogramm, das eine Reihe von Projekten auflegte und 2017 beendet wurde. Jutta, du hast die höchst verdienstvolle Aufgabe übernommen, den Erfolg dieser Projekte zu begutachten und zu bewerten. Hast du dir diesen Auftrag selbst erteilt oder bist du gebeten worden? Deine Kompetenz ist bekannt. Du hast, das wollen wir hier nochmal erwähnen, über die Damara promoviert.
Also dieses Namibian German Special Initiative Programm zu untersuchen, habe ich mir eigentlich selber zur Aufgabe gemacht, nachdem ich, weil ich ja öfter in Namibia bin und meine Forschungsregionen besuche, gesehen habe, dass dort Projekte, die auch mit den Tafeln Namibian German Special Initiative Deutschland Namibia noch versehen waren, nicht in Betrieb sind. Und nicht das Ziel, dann habe ich mich dran gesessen, habe geguckt und habe mir nochmal das Programm besorgt, habe mir von der Botschaft das Arbeitspapier, was gemeint war, was das Ziel der Projekte war. Und das ein formuliertes Ziel war, die Lebensverhältnisse der Menschen vor Ort zu verbessern. Und das ist nicht geschehen. So, und da habe ich gesagt, ich war zweimal da und habe das in Ockhambay, in Otjingbingwe, in Korekas und habe gesehen, Projekte, die zu diesem Programm gehören, laufen nicht. Und dann habe ich mich mit der Uni dann verständigt. Ich bin ja assoziierte Wissenschaftler an der Uni Mainz, also vom Institut für Ethnologie und Afrikastudien, und habe gesagt, ich würde das gerne untersuchen. Wie seht ihr das? Wäre das, ja, Professor Bierschenk, super interessant. Macht das mit unserer Unterstützung, nicht finanziellen Unterstützung, sondern mit dem Auftrag macht das. Ja? Und da habe ich dann eben gesucht, wer unterstützt mich finanziell, wenigstens die Auslagen, die ich habe. Und da habe ich die Friedrich-Ebert-Stiftung gefunden, die mir dann mit ihrer Unterstützung, sagen wir mit Unterstützung der Uni Mainz und der Unterstützung der finanziellen Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung, habe ich dann endlich, dann konnte ich 2019 zwei Monate Projekte von diesem Programm mir angucken, und ich habe mir ausgewählt 6 Gemeinden, wo Herero, Damara und Lama auch leben, und habe mir Regionen ausgesucht, die ich auch kannte, weil ich da schon eingeführt war. So, und das Ergebnis meiner Studie ist, dass das formulierte Ziel nicht erreicht wurde. Und dann habe ich auch Empfehlungen noch gegeben, was man machen muss. Ich hatte das auch dann noch der Uni alles vorgestellt, und dann habe ich Empfehlungen gegeben. Also meine, das war die Vorbereitungszeit war zu kurz. Sie haben das nicht vorbereitet. Sie haben keine exakten Analysen der lokalen Gegebenheiten gemacht. Sie wissen nicht, wo die Konfliktpotenziale sind, wo die Schnittstellen sind. Diese Geschichten habe ich dann also als Empfehlung, als Ergebnis meiner Arbeit auch formuliert. Und habe das der Friedrich-Ebert-Stiftung dann auch so in einem langen Bericht zugeschickt. Dieser Bericht ist nur in Namibia gedruckt worden und kann dort von der Friedrich-Ebert-Stiftung sich eingeholt werden.
Das heißt, Interessenten, das muss ich nochmal wiederholen, Interessenten können sich nach Namibia wenden, an die Friedrich-Ebert-Stiftung in Namibia, ja, um deinen Bericht, ja, anzufordern.
Ja.
Nun gibt es diese Friedrich-Ebert-Stiftung ja auch in Deutschland. Man sollte meinen, der Hauptsitz der Friedrich-Ebert-Stiftung sei in Deutschland. Und hier kann man das nicht. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig, weil das die Friedrich-Ebert-Stiftung in Namibia einen Auftrag gegeben hat. Und sie möchte auch den Bericht, das wurde mir jetzt auch gesagt, der wird auch in Namibia jetzt ins Englische übersetzt. Und wenn die Corona-Verhältnisse, die sind ja nun ganz fürchterlich in Namibia, das wieder erlauben, will die Friedrich-Ebert-Stiftung Namibia zusammen mit den anderen Entwicklungsorganisationen vor Ort und den politischen Organisationen diesen Bericht durchgehen. Und ich hoffe auch, dass der dann auch auf die Zukunft, auf die zukünftigen Projekte, die aus den Verhandlungen, den neuen Verhandlungen da entstehen, Auswirkungen haben. Das wäre schon gut, damit nicht dasselbe passiert.
Die Projekte waren ja insgesamt ziemlich ambitioniert. Das heißt, vielleicht nicht die Projekte an sich, sondern das Gesamtprojekt,
ja,
diese Initiative.
Ja.
Man hatte sich viel vorgenommen, das war ja auch alles gut gemeint, mhm, und es hat nicht geklappt. Kannst du bitte an einigen Beispielen uns klar machen, warum, was gewollt wurde und warum es nicht geklappt hat?
Die Projektidee war so, dass die betroffenen Gebiete, also in dem zentralen Kriegsgebiet, die Gemeinden sollten partizipieren an diesem Projekt. Nama, Herero, Damara, San. Ja? Und diese Gebiete, die Gemeinden, sagen wir die traditionellen Gemeinden, waren aufgefordert worden, die durften Wünsche äußern. Und die mussten sie dann an die Regierung geben, und die Regierung hat da geguckt, ob die Wünsche, wie das mit dem Geld geht und so weiter, und haben da gestrichen oder nicht. Und dann haben sie auch eine Machbarkeitsstudie gemacht, und die Gemeinden durften diese Wünsche nochmal vortragen. Und ich würde mal sagen, die Gemeinden sind alleine gelassen worden in der Auswahl ihrer Wünsche vorher, dass man nicht eine richtige Beratung vorher gemacht hat. Wenn eine Gemeinde kommt, wie Otjingbenko, und sagt, sie will einen Campingplatz haben, weil nämlich der viertgrößte Wirtschaftszweig in Namibia der Tourismus ist, wir wollen an dem Tourismus teilhaben. Und Otjingbenko könnte am Tourismus teilhaben, weil es ein historischer Ort ist, aber er müsste mal entmüllt werden, es müsste viel gemacht werden, wäre auch die Kirche gefragt, auch die Wuppertaler Kirche wäre gefragt, die Rheinische Mission, dass sie mal dort ein bisschen was tun, ja, um den Ort interessant zu machen für Tourismus. Da wäre interessant. Er liegt in einer tollen Gegend. Also die haben, wollten einen Campingplatz haben. Und sie wollten ein Multi-Purpose Cultural Center haben, weil sie dachten, dann können dann die Leute von dort, die können dann ihre kleinen Kettchen verkaufen an die Touristen. Also es war einfach eine Vorstellung, die nicht real ist. Und da hätten die Leute beraten werden müssen. Und dann ist eins, dass man sagt, ich weiß, dass Damara und Herrero in Otjingbinke noch sehr große, ja, gegenseitig nicht gerade immer in Gemeinsamkeit da sind, sondern sogar sich boykottieren, hängt auch wieder damit zusammen, dass Damara dort anerkannt sind und Herrero nicht staatlich anerkannt sind. Man hätte eine richtige Analyse des Ortes vorher machen müssen mit dem Berater und mit der Gemeinde, die Gemeinde richtig drauf ein. Ja.
Du hast noch ein schönes Beispiel zu erzählen, nämlich da geht es um Ziegen.
Die Ziegengeschichte, ja. Das gehört dazu, dass also Damara, Herrero, alles Tierhalter, ja. Und es sollten Ziegen, das ist aber ein Programm auch der namibischen Regierung, da hätte man mal auch mal gucken können, das funktioniert nämlich auch nicht. Es wurden, ich glaube, über 400, ich habe jetzt die Zahl, 420 Ziegen sollten an Familien verteilt werden mit der Auflage, es waren 420 Ziegen und ich glaube 5 oder irgendwelche Ziegenböcke, damit die sich auch vermehren, mit der Auflage innerhalb von 3 Jahren wieder dieselbe Zahl Ziegen weitergeben zu können. Also jede Familie, ich weiß nicht, 50 Familien, die ausgesucht wurden, sollten die Ziegen 3 Jahre züchten und dann dieselbe Zahl der Ziegen weitergeben. Ist nicht gelungen. Einbruch der Dürre. Dann haben sie zum Teil, ich habe dann gefragt, sie die falschen Ziegen bekommen. Es wären Ziegen, es gibt Ziegen, die haben Pfoten für Sand und Pfoten für Gravel. Es wären die falschen gewesen.
Wofür?
Für Gravel, für Steinwege oder für Sandboden. Und es sei die falsche Ziegenart gewesen, was ich jetzt nicht nachvollziehen kann, ob das stimmt. Also es wurden viele Gründe vorgegeben. Und ich meine nur, es ist einfach, es gab Dürre. Die Ziegen hatten auch kein Futter. Es wurde auch, es war ja nun so, wenn Dürre und Hunger herrscht, soll ich jetzt 3 Jahre Ziegen züchten oder schlachte ich sie und mache mich satt? Denn zum Beispiel, sie sagten auch, die Ziegen seien gestohlen worden. Es wurden also, glaube ich, ein paar Ziegen nur zurückgegeben. Also ein paar Ziegen sind in diesen Kreislauf gegangen. Andere war, sie wurden gegessen.
Ja. Und solche Beispiele in dieser Art hast du noch ziemlich viele.
Ja.
Wer deinen höchst verdienstvollen Bericht liest, kommt zu der niederschmetternden Erkenntnis, dass unfassbar viel versäumt worden ist. Millionen wurden in den Sand gesetzt, so muss man das sagen.
36. Ja?
36 Millionen in den Sand gesetzt. Was ist das? Ignoranz, Schlamperei, mangelnde Professionalität oder letztlich Desinteresse, so hart das klingt, aber man muss ja mal darüber reden.
Also ich denke mal, da kommt Verschiedenes zusammen. Also die Hälfte von den 36 Millionen ist an Berater gegangen. Es sind auch viele externe Berater kommen dazu, kommen teuer eingekaufte Berater dazu. Ja? Es gibt auch in Namibia Menschen, die das können. Da könnte man mal vielleicht etwas sparen. Die andere Sache ist die, dass eben keine richtigen Vorab-Analysen gemacht werden. Und ich habe mit einem deutschen Entwicklungsberatungsbüro mal gesprochen und die sagten, es ist leider immer überall der Fall, dass die Projekte, auch wenn das die Kreditanstalt für Wiederaufbau zum Beispiel, dass sie nicht genügend vorbereiten und nicht genügend nachbereiten. Du musst auch nachbereiten, du musst auch kontrollieren. Wenn ich was produziere oder wenn ich jetzt einen Vertrag mache, muss ich sehen, ob der eingehalten wurde. Und ich muss prüfen, ist das jetzt so, läuft der Campingplatz oder läuft er nicht und warum läuft er nicht? Ich muss von der Gemeinde dann auch mal einen Bericht bekommen, was ist los? Das ist also die Vor- und Nachbereitung ist ein Schwachpunkt. Ich glaube, bei vielen Projekten. Ich will das jetzt nicht bei allen, aber bei den meisten Projekten, so wie mir die Entwicklungsorganisation des Unternehmens mir sagte. Und zum anderen jetzt, was dieses Projekt auch betrifft, es ist ein Partnerschaftsprojekt gewesen, da war mit der National Planning Commission, also mit Namibia, die National Planning Commission hat das durchgeführt, hat die Projekte implementiert und die KfW hat das mit gefördert und mit unterstützt.
Kreditanstalt für Wiederaufbau?
Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und mir wurde jetzt immer gesagt, ja, der namibische Partner hat seinen Vertrag nicht, seine Bedingungen nicht erfüllt, hat das nicht eingehalten. Die sollten beispielsweise Qualifizierungsmaßnahmen machen nachher noch. Da sage ich, wenn ich einen Vertrag mache, wenn ich ein Vertragspartner bin, sehe ich aber zu, dass mein Vertragspartner seine Bedingungen einhält. Also es ist schon, und was einige Namibier sagten, es wären Leute dran gewesen, die eben nicht die Vision hatten.
So viel zu deiner Untersuchung. Wie am Anfang der Sendung erwähnt, hat es Ende Mai ein Versöhnungsabkommen gegeben, das aber noch nicht offiziell ist, das heißt noch nicht unterschrieben wurde. Wird das in absehbarer Zeit klappen? Wie schätzt du das ein?
Glaube ich nicht. Also dieses Versöhnungsabkommen hat natürlich diese Verhandlungen sind sehr spät erst jetzt mal von beiden Seiten zugestimmt worden. Und bei beiden Seiten jetzt hier unsere Bundestagswahl, das bedeutet, das dauert noch etwas, bis das von unserer Seite, es muss ja auch im Bundestag nochmal abgestimmt werden, ne? Ratifiziert. In Namibia hat es zur Aufregung geführt im Parlament. Es war ja so weit, dass Heiko Maas wollte ja schon hinreisen und der Steinmeier, das war ja schon so mit großer Veranstaltung und Feier im Parlament in Namibia vorgesehen. Und dann sind Herero und Nama auf die Barrikaden und haben gesagt, nee, diese Verhandlungen nehmen wir nicht an. Denn sie sind ja auch über ihre Parteien, das sagte ich ja vorhin, die Parteien haben ja ethnische Loyalität, weil sie eben im Widerstand gegründet wurden und bis heute noch diese ethnische Loyalität wahren. Und das ist auch Häuptlinge und ministerable Leute haben ihre ethnische Loyalität. Das ist anders noch als bei uns. Kann man vielleicht mit den Bayern vergleichen. So würde ich es mal sagen. Ja. Dass die Herero und Nama sagen, nee, diese Verhandlungen können wir nicht akzeptieren. Es ist erstens keine Entschuldigung ausgesprochen, es ist der Völkermord. Es ist eine vorsichtige Formulierung, die gemacht wurde in dieser Verhandlung. Das heißt ja, dass der Völkermord, so wie Historiker das als Völkermord, diese Gräueltaten, also sehr, sehr vorsichtig, keine richtige Entschuldigung, das erkennen sie nicht an. Und außerdem sagten sie, wir sind bei den Verhandlungen ausgeschlossen worden. Wir als Herero sind ausgeschlossen worden. Wir wollen nicht, dass unsere Regierung das mit der Regierung von Deutschland verhandelt, sondern wir Herero wollen das mit der Regierung von Deutschland verhandeln. Wir erkennen diese Verhandlungen nicht an. Das namibische Parlament hat auch da seine großen Schwierigkeiten und versucht, die Herero jetzt wieder mit reinzukommen in das Boot. Vielleicht auch mit der Aussicht, dass es mehr als 1,1 Milliarden werden. Ich denke, das dauert noch lang. Ich denke, das dauert bestimmt nur 1-2 Jahre. Das ist schade.
Also viele, viele unterschiedliche Interessen und ja. Wir werden sehen, wie das Ganze weitergeht.
Ja.
Jutta, wir haben jetzt verstanden, dass du dich immer noch sehr mit Namibia beschäftigst.
Absolut, ja.
Theoretisch, praktisch, emotional.
Sehr.
Du wirst wieder hinfahren.
Sehr, ja.
Und du wirst dich wieder so gut es geht einmischen und so weit es geht.
Ja.
Ist das richtig?
Das ist richtig. Vor allen Dingen, ich versuche das ja mit einem Pilotprojekt in Oching-Binkwe zu zeigen, dass man mit nachträglichen Maßnahmen diese Projekte, die ich gesehen habe aus dem Namibian German Special Initiative, doch, das ist auch meine Hoffnung, noch zum Wohle dieser Menschen zum Gelingen bringen kann.
Und das war's für heute. Herzlichen Dank, dass du uns diese Einsichten in die Welt der Damara ermöglicht hast. Und nicht nur diese, Jutta McConnell. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit dem Hinweis, dass Sie diese Sendung auf der Homepage der Blauen Stunde nachhören können unter wiesbadener-kulturgespräche.de sowie eine ausführliche Darstellung der letzten Untersuchung von Jutta McConnell zum Thema Namibian German Special Initiative, die wir in dieser Blauen Stunde nur kurz ansprechen konnten. Zum Schluss Musik. Der bekannteste Sänger Namibias, der Damara Jackson Karujuwa, singt Nobu Gubus, was wohl auf Deutsch kurz und rund heißt. Wer oder was damit gemeint ist, haben wir leider nicht in Erfahrung bringen können. Nobu Gubus.